Dürfte ich Sie um eine Einschätzung bitten, auch als politischer Beobachter, für wie akut halten Sie die Bedrohung eines Krieges, entweder mit europäischer Beteiligung oder sogar auf europäischem Boden?
Muss ich vielleicht enttäuschen, nicht akuter als vor einem halben Jahr. Wir haben in den USA noch Präsidentschaftswahlkampf, also von daher erfolgt im Moment noch keine Verschärfung. Scholz hat offensichtlich auch seine Koalitionäre damit geschockt, dass er gesagt hat, ohne Einbeziehung der Russen und ohne mehr Diplomatie wird es keine Lösung geben. Das klang in meinen Ohren für Scholz-Verhältnisse relativ vernünftig und wir haben einen relativ rational agierenden russischen Präsidenten. Aber das heißt nicht, dass in den nächsten Tagen sich das nicht nochmal zuspitzen kann. Immer eingedenk der Warnungen von solchen Leuten wie Ex-Brigadegeneral Erich Fahrt oder auch Willy Wimmer, der sagt, wenn man eine Atommacht zu sehr reizt, kann es auch zu einer Kurzschlussreaktion kommen.
Nun ist der Ukraine-Russland-Krieg heute hier mehrfach als offensichtlicher Stellvertreterkrieg angesprochen worden. Würden Sie eine ähnliche Einordnung auch für den Israel-Iran-Krieg vornehmen? Ist das in Ihren Augen auch ein deutlicher Stellvertreterkrieg?
Es sind vielleicht andere Stellvertreter. Also Israel, da ist zum Teil auch Saudi-Arabien im Boot. Macht man sich da bitte nichts vor, wegen der gemeinsamen islamischen Zugehörigkeit. Und Iran hat nicht ganz und überall Russland hinter sich. Also ich würde jetzt nicht dieselben Stellvertreter sehen, aber selbstverständlich sind dort indirekt immer die USA auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch BRICS-Staaten gegeneinander.
Die Angriffe Israels auf den Iran in der vergangenen Nacht waren vergleichsweise verhalten für die Stärke des israelischen Militärs. Deuten Sie das eventuell als Zeichen dafür, dass Israel die Unterstützung der USA dort fehlt, dass man vielleicht eben diesen Konflikt in den USA auf der anderen Seite des Atlantiks doch lieber eingehegt sehen möchte? Oder wie deuten Sie diese Zurückhaltung?
Na, Israel ist viel isolierter, als es unsere Medien glauben machen. Die israelische Regierung jedenfalls. Also ich bin ein Anhänger von früheren israelischen Präsidenten, die noch für Frieden eingetreten sind. Aber von daher ist auch natürlich die Situation in Deutschland. Ich will auch einen vielleicht pikanten Punkt sagen. Bislang hat die AfD sich relativ rückhaltlos hinter die israelische Regierung gestellt. Das könnte anlässlich der Umfragen und auch der Wählersituation der AfD auch bei denen kippen. Dann würde eine strategische innenpolitische Lücke geschlossen werden. Denn noch ist es ja so, dass BSW und AfD deswegen nicht zusammenkommen, weil es in der Gaza-Frage so extrem entgegengestellte Positionen gibt, weil die AfD bedingungslos hinter Netanyahu steht und das BSW weitgehend bei den Palästinensern.
Nun gibt es eben gerade Proteste, auch des BSW, Sie haben es schon angesprochen, gegen die Stationierung von US-Raketen in Deutschland. Könnte das so eine Art Renaissance für eine Friedensbewegung im größeren Maßstab erneut sein?
Also vielleicht darf ich die Frage woanders hin lenken. Wir haben jetzt gerade in diesen Tagen die Signale, dass das möglicherweise stockt mit den Koalitionsverhandlungen, Koalitionsgesprächen zwischen CDU, SPD und BSW. Und das ist auch eine Folge dessen, dass Wagenknecht nur im Fernsehen sich mit Alice Weidel gestritten hat, aber von vornherein Gespräche mit der AfD ausgeschlossen hat. Das wird dann teilweise begründet mit der, wie ich finde, auch völlig falschen Steuerpolitik der AfD, also die Superreichen zu schonen, wird auch damit begründet, dass die AfD hinter der israelischen Regierung steht. Also das sind so zwei gängige Argumente, mit denen Oskar Lafontaine und andere sagen, deswegen können wir mit der AfD nicht reden. Warum man dann mit der CDU ausgerechnet redet, erschließt sich mir andererseits nicht. Das heißt, das Grundproblem ist, wenn man mit der zwischen AfD und BSW reden würde, dann wäre jetzt diese Koalitionsverhandlung möglicherweise getragen und gestützt von über 100.000 Menschen, die am Brandenburger Tor für Frieden mit Russland demonstriert hätten. Und dann wären auch dort mehr AfD-Anhänger gewesen. Wenn man miteinander gesprochen hätte, also Wagenknecht mit AfD, dann hätte man jetzt ein Trostszenario für die Medien und auch für die CDU und die SPD, wenn ihr nicht wollt, wir können auch anders. Man kann ja miteinander reden, AfD und BSW, und es scheitert. Aber man muss die Brandmauer wegnehmen und miteinander reden. Damit ist jedenfalls mehr Beinfreiheit für Verhandlungen. Jetzt ist Wagenknecht etwas gefangen. Die Medien prügeln auf sie ein. Sie wird ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht gerecht und macht Thüringen unregierbar oder Sachsen unregierbar. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich nicht mehr den Druck von der Straße, den sie gehabt hätte, wenn der Brandenburger Tor über 100.000 statt nur 40.000 gewesen wären.
Nun gibt es eben die Koalition mit der Koalitionsgespräche oder Kennenlerngespräche, wie das häufig formuliert wird, entschärft formuliert wird, bereits angesprochen. Gerade in Sachsen ist da jetzt erst jüngst ein Papier veröffentlicht worden über die Inhalte, auf die man sich geeinigt hat, über die man noch streiten möchte sozusagen und die man in Zukunft noch ausverhandeln muss zwischen CDU, BSW und SPD. Das Wort Waffenlieferungen kommt da drin nicht einmal vor. Halten Sie das für das BSW noch haltbar, die Forderungen? Oder glauben Sie, dass man hier seine Herkunft vielleicht auch verwässert?
Also wir sind in einem völligen Umbruch. Es wird damit begründet in Sachsen, dass die Gespräche von Seiten der SPD abgebrochen wurden, weil das BSW mit der AfD gemeinsam einen Corona-Ausschuss gefordert haben soll. Das ist ein Novum. Andererseits gibt es die Forderung, keine Stationierung von Mittelstreckenraketen, keine Rüstungslieferungen, die teilweise verschwurbelt, teilweise klar ausgedrückt werden. Also wir sind hier mittendrin und ich kann nur als politischer Beobachter, der seit 1966 solche außerparlamentarischen Bewegungen in Beziehung zu den innerparlamentarischen beurteilt, sagen, je früher die Brandmauer zwischen BSW und AfD fällt, je früher miteinander geredet wird, je mehr Transparenz kommt in die Öffentlichkeit. Es kann bei diesen Verhandlungen scheitern, weil die AfD für eine obskure Steuersenkung für Superreiche ist. Es kann das scheitern, weil die AfD in der Netanjahu im Gaza steht. Und es kann an anderen Sachen auch scheitern. Aber man muss miteinander reden. Wenn man miteinander redet, dann werden am Brandenburger Tor statt 40.000 100.000 stehen. Damit ist mehr Druck für Sarah Wagenknecht gegen die Medien da. Und dann ist auch ein Trostszenario, wenn man denn über Koalitionen oder Tolerierungen verhandelt, ist ein Trostszenario, was Sarah Wagenknecht bemühen kann, wenn ihr nicht wollt. Wir können auch anders, wir können auch mit der AfD reden. Das darf man sich als Beinfreiheit in diesen ganzen koalitionären Verhandlungen nicht nehmen lassen.
Letzte Frage. Sehen Sie den Weg für Koalitionsverhandlungen zwischen BSW und AfD frei? Sollte Trump in den US-Wahlen, die kurz bevorstehen, wiedergewählt werden, kurz vor denen er ja versprochen hatte, innerhalb von 72 Stunden persönlich dafür zu sorgen, dass der Ukraine-Krieg beendet sei. Ob das nun möglich sei, das können Sie mir gerne sagen, ob Sie das für wahrscheinlich und überhaupt realisierbar halten. Aber könnte da der Weg dann frei sein, sozusagen, für Koalitionsverhandlungen?
Also, Trump hat ein Maul wie ein Schlachtschwert. Das haben wir in Frankfurt immer so gesagt. Maul wie Schlachtschwert. Was der redet, ist die eine Sache. Und was er dann tut, das haben wir ja auch gesehen in Korea, Nordkorea, ist dann die andere Sache. Und ob er uns nicht noch größere Probleme in Sachen China und Iran beschert, weil er die nun richtig hasst, weil er sehr mit Saudi-Arabien verbunden ist, vor allen Dingen mit den Immobilien dort, das weiß ich nicht. Ich würde ihn am Ende zwar wählen und nicht Frau Kamala Harris, aber es sind 5% Unterschied. Ich bin froh, dass ich da nicht wählen muss. Ich würde auch aus dem, was in Amerika oder in den USA passiert, nicht Rückschlüsse für hier ziehen. Hier muss es mit allen, die es mit dem Grundgesetz neu versuchen wollen, Und das können auch Leute in der AfD sein und Leute im BSW. Gespräche geben mit allen, die es neu versuchen wollen. In Sachen Meinungsfreiheit, wichtiger Faktor des Grundgesetzes, in Sachen Verbot des Angriffskrieges, wichtiger Teil des Grundgesetzes und in Teil Sozialstaat, also Artikel 14, 15. Da hat die AfD noch eine Menge Lernbedarf. Und wenn das zusammenkommt, dass man darüber dauerhaft in strittige Gespräche kommt, die mal scheitern und mal nicht scheitern können, macht man auf diese bürgerlichen sogenannten Altparteien mehr Druck, als wenn man sich fangen lässt von den Medien und dann von der Unregierbarkeit Thüringens oder Sachsens in den Medien ständig von einem Dorf zum anderen getrieben wird.
Jetzt habe ich doch noch eine allerletzte Frage, weil Sie noch was Gutes gesagt haben. Und zwar gerade in Thüringen, Sie haben es angesprochen, die Unregierbarkeit. Katja Wolf hat große Vorwürfe dafür auch im oppositionellen Lager geerntet, dass sie vor der Wahl einen anderen Umgang mit der AfD versprochen hatte, nach der Wahl jegliche Gespräche ausgeschlossen hat und auch noch zusätzlich ganz klar gesagt hat, sie sei gegen Abschiebung. Sie wolle auch die Massenmigration nicht beenden, sondern nur ordnen. Glauben Sie, dass das Migrationsthema vielleicht nach dem Kriegs- und Friedensthema nicht für Deutschland, ja, wenn Sie sagen, man soll nicht auf die USA gucken, sondern wenn man jetzt nur auf Deutschland schaut, dass nicht das an, sich am Migrationsthema die Koalition entscheiden?
Also zu Katja Wolf will ich nichts sagen, weil ich die Dame nicht kenne. Ich bin ja auch nicht ins BSW reingelassen worden, also ich kann sie gar nicht kennenlernen. Ich war nur sehr früh immer und habe auch demonstriert, immer für das individuelle Asylrecht. Für das alte Asylrecht im alten Grundgesetz. Also ich war für das rigorose Asylrecht. Nur wenn ich das Asylrecht, das individuelle Asylrecht für Menschen, die wirklich verfolgt werden, hochhalten möchte, dann muss ich die Pläne der Arbeitgeber, sich hier billige Arbeitskräfte von dem Ausland zu besorgen, dann umso mehr bekämpfen. Das eine darf nicht in den Topf des anderen. Das Problem ist, sowohl Rassisten als auch Arbeitgeber versuchen über die Fenster oder die Einsprungmöglichkeit des Asylrechts, Massenmigration für schick zu erklären. Sie sind nichts anderes wie die Möglichkeit des Großkapitals, die Menschen auf diesem Globus hin und her zu jagen, vor sich herzutreiben und immer dort einzusetzen, wo die nächstbilligeren Arbeitsplätze bedurft werden. Das ist der alte Trick der Arbeitgeber und das mit antirassistischen Argumenten zu belegen, muss alle Menschen, die wirklich am politischen Asylrecht interessiert sind, am Erhalt und am möglicherweise auch, wir haben ja einige Änderungen, auch durch Oskar Lafontaine, auch durch Rudolf Scharping am Asylrecht gab, gegen die ich gekämpft habe in der SPD. Aber wenn man dieses Asylrecht von damals oder auch das heutige hochhalten möchte, darf man nicht Äpfel mit Birnen vertauschen. Also nicht das Asylrecht mit der Massenmigration.